Echo? Super. Hallo. Keine Gitarre. Kein Freebird. Kein Stairway. Das ist Astro. Das bin ich. Ich bin Daniel. Entschuldigung. Hallo. Wir wollen euch was über unsere Ideen, die wir so für die oder unsere Wünsche für die Zukunft der Netzwerke haben, erzählen. Und
beginnen tun wir mit so einem kleinen Abriss, was wie die Entwicklung unserer Meinung nach gelaufen ist bisher, und es ist so ein bisschen düster.
Ja, wir haben da so ein paar Punkte zusammengetragen, und den Anfang hat halt das, was nach ISDN kam. ISDN, wir erinnern uns, 64 Kilobit symmetrisch, quälend langsam, aber symmetrisch. So, damit konnte ich genauso viel senden, wie ich empfangen konnte. Dann kam ADSL.
Und wie der Name schon sagt, Asymmetric Digital Subscriber Line ist asymmetrisch in dem, was man, wie schnell man hoch- und runterladen kann.
Prinzipiell erstmal nicht gut, so. Weil drängt uns schon fast ein Konsumentenverhalten auf. Außerdem hatten wir dann NAT, Network Address Traversal, oder Translations, und das bedeutet, wir hatten keine öffentliche IP mehr. Das heißt, wir konnten nicht irgendjemandem sagen, ja, du kannst meinen Computer, der bei mir zu Hause steht, unter dieser Adresse da erreichen, immer. Das ging nicht. Das ist schlecht. Dann können wir nämlich keine Sachen mehr auf unseren Rechnern hosten, wie zum Beispiel Webserver oder FTPs oder was auch immer.
Genau, die Erreichbarkeit leidet.
Ja, das war so der erste Schritt. Was dann kam?
Na, diese beiden Faktoren machen halt Internet so ein bisschen zum Fernsehen 2.0. Also es gibt noch den Rückkanal, aber der ist halt ziemlich beschränkt, ja, weil eben langsam und nicht direkt erreichbar.
Jo. Und das war schon mal gute Vorarbeit, weil die Leute sich schön ans Konsumieren gewöhnt haben. Nur noch so ein bisschen lesen, bisschen Facebook gucken, bisschen YouTube gucken, auch sehr gut, schön, macht Spaß. Und dann kam die große Innovation.
Das iPad.
Genau. Und das iPhone, der App Store. Wie macht man aus einem universellen Rechner einen nicht universellen Rechner? Digital Retardation Management, kurz DRM.
Und das Problem ist halt, die normalen Nutzer finden das alle ganz toll, weil es ist halt leicht bedienbar. Das ist die eigentliche Innovation. Es ist wirklich intuitiv. Aber für uns Hacker ist es halt ein großes Problem, weil diese Maschinen sind nicht mehr hackbar. Sie sind kein General-Purpose-Computer mehr, wie das Doktorow auf dem letzten Chaos Communication Congress ausgedrückt hat.
Ja, und momentan ist es halt nur ein Problem für die Leute, die das gerne machen würden. Es wird wahrscheinlich, also es hat zumindest das Potenzial, auch ein Problem für alle anderen zu werden, weil ich mein Telefon, mein iPad, mein iPewter nicht mehr so verwenden kann, wie ich möchte. Das fängt jetzt auch an, auf Windows überzugreifen. Die haben jetzt auch so tolle Sachen wie den App Store oder gemietete Applikationen. Das heißt, ich besitze weder die Applikation noch die Daten. Das liegt alles woanders. Ich habe einen tollen Fernseher mit einem Rückkanal zum Bezahlen, mit dem ich mir meine Apps mieten kann. Mir gehört dann nichts mehr, gar nichts. Ich kaufe ein Gerät, über das ich keine Kontrolle habe, über gar nichts. So, ich miete das Recht, dieses Gerät zu benutzen. Dieses Recht, dieses Gerät zu benutzen, kann jederzeit widerrufen werden. Hatten wir auch ein sehr gutes Beispiel mit dem Amazon Kindle. Von Stallman gerne Amazon Swindle genannt. Finde ich auch sehr gut. Amazon Swindle. Da hatten wir letztens einen Fall, dass viele 10.000 Kopien von einem bestimmten Buch gleichzeitig ferngesteuert gelöscht wurden. Ratet mal, was das für ein Buch war. 1984 von George Orwell. Und das ist kein Scherz. Irgendwas mit Urheberrechte, bla und E-Book gerödelt. Wir kaufen uns also ein Buch für $5, beziehungsweise wir kaufen uns das Recht, dieses Buch zu lesen, außer jemand entscheidet, dass wir dieses Recht nicht mehr haben. So, wenn ich mir ein Buch kaufe, auf Papier ausgedruckt, dann ist die einzige Möglichkeit, mich daran zu hindern, dieses Buch zu lesen, zu mir nach Hause zu kommen, bei mir einzubrechen, dieses Buch zu nehmen und es zu verbrennen. Dagegen schützt uns geltendes Recht. Mit dem Amazon Swindle haben wir das nicht mehr. Das ist nicht gut, das wollen wir nicht. Das bringt uns auch direkt zum dritten Punkt, mehr oder weniger.
Ja, nämlich, dass wir heute in den aktuellen Kommunikationsmedien im Internet weniger Sender sind als Co-Moderator. Im übertragenen Sinne.
Ja, da hatte Linus auch auf Netzpolitik vor einem Jahr einen sehr schönen Artikel. Wir sind jetzt, wir können alle sagen, was wir wollen. Bei Facebook, auf irgendwelchen Google-Minus oder was auch immer. Solange alles so läuft, wie Google und Facebook sich das vorstellen, können wir da alles sagen, was Google und Facebook zulassen wollen. Sollte Google und oder Facebook oder enter any other centralistic bla Zeug hier entscheidet, dass wir das nicht mehr tun sollen, tun wir das nicht mehr. Weil dann wird nämlich unser Account gesperrt. Und dann sagen wir nichts mehr. Ist das nicht schön? So, dann ist der Moderator gefeuert. Hätten wir uns unseren eigenen Sender besorgt, wäre das nicht passiert. AKA eigener Mail-Server, eigene Website, was auch immer. Da ist es schwieriger, uns den Mund zu verbieten.
Ja. Ja, es ist halt zentrale Infrastruktur, wo wir von einem Betreiber abhängig sind. Und das spricht wieder die Hackerethik. Also in der Hackerethik steht, Autorität, Misstrauen, Dezentralität fördern. Ergo sollte ein Hacker kein Twitter benutzen. Ganz einfach.
Sondern eine Alternative zu Twitter bauen. Das ist auch passiert. Kennen vielleicht einige, nennt sich Identica, wird mit OStatus betrieben und federated. Funktioniert wohl nicht ganz so gut wie Twitter, das liegt aber daran, dass sich da niemand drum kümmert. Jetzt haben wir folgend den Fall mit AppNet, da kannst du, glaube ich, gut drüber ranten.
Ja, für AppNet wollen jetzt plötzlich alle Leute Geld ausgeben, obwohl es einfach mal die Innovation nur auf der Business-Seite stattfindet. Nämlich, wir nehmen Geld von den Usern, statt das mit Werbung zu finanzieren. Also statt die Daten von Usern zu verkaufen. Was eben das Businessmodell der bisherigen Dienste Twitter und Facebook ist.
Ja, und wir könnten jetzt einfach mal annehmen, die User wollen Geld für Service bezahlen, was sie scheinbar wollen. Also ist diese Annahme korrekt. Dann können wir mal annehmen, es gäbe eine freie Implementierung für einen Microblogging-Service. Das gibt's auch mit OStatus. Warum können wir das beides nicht kombinieren? Warum könnte sich nicht eine Firma zusammentun und eine OStatus-Node warten und in Betrieb halten und dafür Geld nehmen? Das ist immer noch nicht in den Köpfen der Leute drin, dass man für freie Software auch Geld nehmen kann und Geld damit verdienen darf, weil die Software ist nur ein Teil der Arbeit. Diese ganzen Server zu warten und in Betrieb zu halten und Bandbreite zu bezahlen und was auch immer, das kostet Geld, das kostet Zeit, warum sollte man dafür nicht bezahlen? So, wenn die Leute schon Geld bezahlen wollen, warum gehen sie dann nicht woanders hin? Beziehungsweise, warum gründet niemand eine Firma? Jetzt könntet ihr alle sagen, warum gründet ihr nicht diese Firma? Wir haben leider schon genug Projekte. Aber prinzipiell wäre das eine Alternative, die so möglich wäre. Geld nehmen für freie Services klingt erstmal verrückt, aber wir gucken mal, was so passiert. Gibt's auch schon mit Flatter?
Ja, mit Flatter kommt halt, also ist ein Modell, was gut funktioniert für Medien, die regelmäßigen Output generieren. Für Software funktioniert das nicht ganz so gut, weil man da halt weniger regelmäßige Updates sieht. Die Endnutzer schauen halt nicht auf Commits, aber es gibt zumindest die Möglichkeit, direkt Spendenbeträge zu übermitteln mit Flatter.
Ja, und wenn wir dieses Modell jetzt noch ein bisschen ausbauen und sagen, wir haben hier diesen Service, den finden wir gut, das haben wir festgestellt nach einem Monat kostenlos oder was auch immer, oder einem Jahr kostenlos, ist ja egal. Aber wir stellen fest, dieser Service, den benutzen wir so viel, und der will von uns keine Daten sammeln und an Dritte verkaufen und was auch immer, dass wir uns denken, hey, wir könnten diesen Service mal unterstützen. Dann könnte man prinzipiell, muss halt irgendjemand machen, Flatter ausbauen oder eine Flatter-artige Plattform für Services bauen, die einem die Möglichkeit gibt, Webplattformen zu abonnieren und zu sagen, ich möchte 1 Euro pro Monat dieser Webplattform geben.
In Ansätzen ist es auch jetzt schon möglich. Ihr kennt vielleicht DuckDuckGo, die alternative Suchmaschine, die keine Filterbubble hat, die eure Daten nicht speichert. Die kann man flattern.
Jo, sowas machen. Motivation finde ich gut. Ja. Was haben wir denn für Motivationen, eben freie Infrastruktur oder dezentrale Infrastruktur haben zu wollen?
Also zuerst sollten wir mal alle nicht abhängig sein von zentralisierter Infrastruktur, weil wir sind in einer pluralistischen Gesellschaft. Wir sollten nicht abhängig sein von der Willkür einer Institution, sei das jetzt Facebook, sei das Twitter, sei das irgendwie ein spezieller Netzbetreiber.
Oder der CCC kommt hier vorne. Gründet den Chaos Malross Club.
Genau.
Mitgliedsversammlung dann später da.
Kurz als Anekdote, wir hatten letztes Jahr den Arab Spring in Ägypten. Da wurde das Internet ausgeschaltet und alle waren furchtbar abhängig von Facebook und brauchten unbedingt Konnektivität ins Internet, um halt Facebook zu erreichen. Das ist ein sehr schlechtes Zeichen.
Ja, weil diese Leute hatten wahrscheinlich auch WLAN-Router zu Hause stehen. Und es gibt da dieses tolle Projekt, von dem wahrscheinlich einige schon gehört haben, Freifunk oder OpenWRT. Und mit diesen Projekten kann man seine Router in einem Mesh-Modus betreiben. Das heißt, mein Router sieht das WLAN von dem Router von meinem Nachbarn. Dieser Router sieht das WLAN von dem Nachbarn, den ich nicht sehen kann, weil der weiter weg ist. Aber weil wir uns alle gegenseitig sehen, in einer Kette können wir uns alle erreichen. Wenn wir das jetzt in einer Metropolareale wie Berlin oder Kairo machen oder was auch immer, dann sind da ziemlich viele WLAN-Router. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr euer Notebook aufklappt und auf euer WLAN-Management-Tool klickt, dann sind da eine ziemliche Menge Netze. So.
Stellt euch vor, das wären dezentrale Mesh-Knoten. Das würde auch super gut funktionieren. Wären alle WLAN-Router wirklich Mesh-Knoten?
Ja, wäre vielleicht ein bisschen langsam, ist aber egal, weil ihr könntet immer noch mit euren Nachbarn reden. Und für so eine Revolution, die in Ägypten stattfindet und nicht in Ägypten und den USA, ist uns egal, ob Facebook irgendwie nicht geht oder geht, weil wir haben nämlich immer noch unser lokales Netz und können trotzdem noch am besten verschlüsselt unsere Revolution kommunizieren und trotzdem machen, was wir so denken, was richtig ist. Ob es das richtig ist, stellt sich dann meistens hinterher erst heraus, aber das ist eine andere Diskussion.
So ein Szenario mit Revolution und Netzabschalten ist vielleicht in Deutschland ein bisschen abstrakt, aber es gibt eigentlich, wenn man nachdenkt, eine Menge Szenarien, wo freie Netze sehr wichtig werden. Man denkt nur an wirklich schlaue Terroristen, die nicht auf herkömmlichen Wege Autos in die Luft sprengen, sondern einfach mal einen Internetknoten, wie das unsere Infrastruktur lahmlegen würde.
Ja, oder ein paar Internetknoten, weil das ist ja meistens redundant ausgelegt, aber nicht so richtig redundant. Wenn man da so in Europa, Frankfurt und in Amsterdam und dann halt noch die Backup-Knoten von denen, sagen wir 12 wohlplatzierte Sprengsätze, wäre schlecht. So, wir hoffen, dass das nicht passiert, weil wir alle Gewalt nicht gut finden. Aber Meteoriten, Erdbeben, Überschwemmungen, was auch immer, es passiert viel. Dieser Erdball fliegt ziemlich schnell durch den Kosmos. So, man sollte sich wappnen für alle möglichen Eventualitäten und Dezentralität hat sich schon als einen Vorteil herausgestellt im Sinne von Robustheit gegenüber Ausfällen, wenn das System richtig designt ist. Das ist Voraussetzung natürlich immer.
Jo. Ja, kommen wir zu dem, was man tun sollte dagegen, nämlich selbst an solchen Projekten mitarbeiten. Das ist das Allerwichtigste für uns technikaffine Menschen hier.
Genau. Und für die Leute, die weniger technikaffin sind, Möglichkeiten bieten, trotzdem mitzuhelfen, zum Beispiel über Spenden oder eben darüber, dass wir es einfacher machen, für die User eigene Netzknoten aufzusetzen, wie zum Beispiel BitTorrent wäre ein Beispiel dafür, einen BitTorrent-Client anzuschmeißen, um Linux-Distributionen zu verteilen. Oder Creative Commons Musik ist wesentlich einfacher als einen FTP-Server aufzusetzen.
Und im Gegenteil zu einem FTP-Server wird's umso mehr Leute downloaden immer schneller, nicht immer langsamer.
Ja, das ist zum Beispiel ein Beispiel für sehr gute Internettechnologie, mit der man wirklich Internet machen kann. Im Sinne von dezentral, robust, schnell, skaliert gut, alles super. Mehr davon. So. Und mehr benutzen. Nicht von irgendwas abschrecken lassen, ja, BitTorrent, das ist so kriminell und bla, macht das nicht, Kinder. Macht BitTorrent einfach richtig, dazu gibt es morgen noch einen Vortrag von ihm hier, dann ist das auch kein Problem. und dann müssen wir nicht zu Rapid Share und Mega Upload gehen und dann noch einen zentralistischen Anbieter unterstützen, der mit Werbung Geld macht. Es ist kein Problem, Geld zu machen, dagegen haben wir gar nichts, aber diese Zentralisierung von Infrastruktur, nachdem wir TCP/IP erfunden haben, ist einfach ein bisschen lächerlich. So, wir haben jetzt 2012 und wir haben es immer noch nicht hingekriegt, richtiges Internet zu machen. Es ist alles so broken. So, ich weiß nicht, wie allein ich da mit meiner Meinung stehe, aber ich finde die meisten Internettechnologien richtig schlecht. So, das geht so nicht weiter. Das muss viel mehr Peer-to-Peer, viel mehr Ausfallsicher, viel mehr Redundanz, viel mehr
Krypto.
Genau, mehr Krypto überall, bitte. Ja, die ist auch broken, aber die ist weniger broken als Plaintext. Und wenn ihr nicht MD5 und Triple Death nehmt, sondern irgendwelche Elliptic Curve Dinger und was war das jetzt hier letztens bei dieser Ausschreibung für den neuen tollen Hash-Algorithmus, der vielleicht für die nächsten 5 Jahre
Ketchup.
Genau, für die nächsten 5 Jahre ein bisschen gut ist. So, es ist ein Arms Race. So, es ist ein Ökosystem. Das Internet ist ein riesiger Organismus mit einem Immunsystem, was manchmal mehr, manchmal weniger gut funktioniert. Und dieses Immunsystem sind wir zum Teil sind es auch andere Leute. Zum Teil sind auch andere Leute nicht Teil des Immunsystems, sondern Teil der Viren. So. Und eben dagegen sollte man auf allen Fronten vorgehen. Auf der technischen Front, das ist unsere Aufgabe, auf der politischen Front, das ist nicht nur unsere Aufgabe. Und sozial natürlich auch, Kunst und Kultur und so. Ne?
Genau, also wie man so schon sagt, das Internet ist ein Spiegel der Gesellschaft, ergo soll das Internet auch von uns, für uns sein.
Ja, für alle. Immer. Was haben wir noch?
Ja, ich glaube, wir kommen dann zu unseren Thesen und Modellen.
Genau, ja. Fangen wir einfach mal an mit, das haben wir alles schon ein bisschen angerissen, das erklären wir jetzt nochmal. Ich habe eben gesagt, es muss einfacher werden für Leute, Netzwerkknoten aufzusetzen. So, ich will jetzt nicht zu viel Werbung machen, aber jemand, den ich sehr gut kenne und seine Freunde, haben ein Softwareprojekt. Und dieses Softwareprojekt heißt SecuShare. Darüber hat dieser jemand, den ich sehr gut kenne, eben auch schon einen Vortrag gehalten. Und der Plan ist es, ein dezentrales Netzwerk aufzubauen, was so einfach zu benutzen wird, dass unsere Eltern das können. Das heißt, eine Datei installieren oder ein Programm installieren und dann kann ich direkt mit meinen Freunden reden oder mit meinen Freundinnen oder mit allem dazwischen. Und dann brauchen wir auch noch die Möglichkeit, das für das 1% Nerds in der Bevölkerung, die ja auch Teil dieser Freundeskreise sind, es einfacher zu machen, diese Server, also beziehungsweise Knoten in diesem Netzwerk nicht nur an ADSL-Verbindungen laufen zu lassen, sondern halt auch als Server. Momentan einen E-Mail-Server aufzusetzen oder eine Diaspora-Node oder einen FTP-Server und das Ganze sicher zu halten, zu warten, zu updaten, das ist schon Arbeit und das nervt tierisch. So. Das will ich nicht machen und das will ich auch niemand anders zumuten. So. Dafür haben wir Computer erfunden, dass die uns Arbeit abnehmen und nicht noch mehr Arbeit machen. Und jetzt ist das Ziel, eben diese Software und das Netzwerk so intelligent zu machen, dass ich als technisch versierter oder technisch etwas versierter User nun sagen muss, ich habe da einen Server, da schmeiße ich jetzt ein VirtualBox-Image drauf oder was auch immer mein Host so annimmt. Und dann sage ich von meinem lokalen Client auf mit einem tollen Interface, das jeder versteht, das ist mein Server. Und dann sehen meine Freunde sofort, hey, das ist der Server von meinem Kumpel, da kann ich meine Pakete drüber schieben oder Dateien hinterlegen oder was auch immer. Und dann sieht das auch schon ganz anders aus. Dann werden das vielleicht mehr Leute machen, weil sie denken, hey, ich will für meine Freunde Infrastruktur bereitstellen. Und das ist einfach, das kostet mich nicht 2 Stunden am Tag. Es kostet mich kaum Geld, mache ich einfach mal.
Und das ist aber wirklich ein komplexes Problem, weil man muss halt auch Aspekte beachten wie, ist die Krypto sicher, ist die auf dem neuesten Stand, ist die Software im Allgemeinen auf dem aktuellen Stand? Wie verteilt man die Updates? Das sind alles lösbare Probleme, aber die noch nicht so wirklich einfach gelöst sind.
Ja, das bringt uns zurück zu der Turing-Teergrube, in der alles möglich, aber nichts, was Interessantes, einfach ist. Da sitzen wir dran. Wenn ihr gut darin seid, so eine Probleme zu lösen, dann helft uns, macht das. Aber das tut ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr gut darin seid, solche Probleme zu lösen. Ihr seid nicht allein und es tut weh, ja. Aber wenn das geschafft ist, dann können wir es den Usern endlich ermöglichen, wenn sie einen Beitrag leisten wollen, das auch zu tun. Weil momentan ist es einfach zu schwer, einen wirklichen Beitrag zum Netzwerk zu leisten für die allermeisten. Einen OpenWRT-Router richtig zu konfigurieren, um damit eine Freifunk-Node aufzusetzen, das ist halt nicht trivial. So, ich weiß nicht, wie viele von den Leuten in diesem Raum das jetzt spontan könnten. Ich weiß nicht, ob ich es noch könnte. Es ist eine Weile her. Wahrscheinlich habe ich es vergessen und ich müsste sowieso erstmal nochmal Doku wälzen. Dann hat sich das in den letzten 4 Jahren geändert. Super.
Also, hier sagt jemand gerade 2 Minuten.
Oh. Hier sagt jemand gerade 2 Minuten. Falls dieser jemand einen Beitrag dazu geleistet hat, Applaus an ihn. Sonst auch an das Freifunk-Projekt. Yay, Freifunk. Jo, das wäre so der Ansatz, Services von Freunden für Freunde, alles ohne Geld, aber mit selbst arbeiten. Das muss einfach mehr werden, weil wenn wir nämlich nicht zu Facebook in die Datenminen und Datengruben gehen wollen und mit einer Staublunge wieder rauskommen, dann müssen wir selber was dafür machen. So, wir können uns entweder datentechnisch ausbeuten lassen oder selber arbeiten. Die Hoffnung ist, selber arbeiten bringt's mehr. In Zukunft, momentan sind wir noch nicht da, aber wir gucken uns mal das nächste Jahr an. Anderes Modell wäre
kommerzieller Betrieb, also dass die User für den Betrieb Geld zahlen und nicht ihre Daten verwerten lassen. Und in Open Source ist das alles nicht so sichtbar, welche Firmen da wie Geld machen. Meistens ist es halt das Red Hat Model. Geld, Profit machen durch Support von Software. Aber wir haben da zum Beispiel das Beispiel Netscape, die mit dem offenen Web einfach mal eine freie Infrastruktur geschaffen haben, an der jeder teilnehmen kann. Und ja, die haben ihre User auch anfänglich bezahlen lassen. Man erschafft halt einen Dienst, der sich viel besser verbreiten lässt durch viel mehr Mitstreitende, viel mehr andere kommerzielle Firmen. Und dadurch schafft man ein offenes Ökosystem. Da gibt es natürlich die Sorge, schafft man sich damit nicht selbst ab. Aber indem man der Vorreiter in der Technologie ist, hat man natürlich auch einen wahnsinnigen Vorteil. Und indem man den Dienst stabil hält und das User Interface gut gestaltet, kann man die User auch an sich binden. Wobei das an sich binden jetzt positiv gemeint ist. Also einfach die User begeistern, so dass sie einen weiter bezahlen.
Ja, und wenn die User die Möglichkeit haben, jederzeit zu gehen, zu jemand anders oder zu sich selbst, ist es auch nicht so schlimm. Nicht ganz so schlimm.
Ja, dann vertrauen einem vielleicht die User noch besser.
Ja. Ich würde freien Lösungen vertrauen. Jetzt mit verbessertem Geschmack. Das bringt uns dann zurück zu den anfänglichen Problemen, zu Teil 2, den... Ach ja, genau. Ein gutes Beispiel für diese Infrastruktur ist uberspace.de. Das ist ein ganz toller, kleiner Hosting-Provider. Ich hoffe, ich mache hier jetzt nicht zu viel Werbung, dass der jetzt total überrannt wird. Aber die geben ihren Usern einen Shell-Account, einen vollständigen Shell-Account und ihr könnt so viel bezahlen, wie ihr wollt, wie ihr für angemessen haltet. Und dieser Service trägt sich selbst. Ich weiß nicht, ob die Leute, die das machen, schon davon leben können, aber es trägt sich zumindest die Arbeitszeit, die da investiert wird. Davon gehe ich zumindest aus. Und wenn wir als User und Userinnen und alles dazwischen uns einfach mal fragen, so, was sind wir denn bereit beizutragen? dann hoffe ich, dass wir alle dazu kommen, dass wir etwas beitragen wollen. Wie viel das jetzt ist, ist gar nicht so wichtig. Weil nämlich viele Leute, die 1 Euro im Monat zahlen für irgendeinen Service, wir haben 1000 Leute im Monat, die 1 Euro zahlen, das sind 1000 Euro, davon kann ich so einen Service schon mal betreiben. So 1 Euro ist so pro User, pro Monat in der Regel der Preis, auf den viele freie Projekte kommen, den sie brauchen würden, um die Infrastruktur nachhaltig zu betreiben.
Also als konkretes Beispiel hatten wir da Lorea.
Genau, Lorea, eins der größten freien sozialen Netze, 40.000 User, hauptsächlich aus dem spanischen und südamerikanischen Raum. Die bräuchten 1 Euro oder ich glaube sogar 1 Dollar nur, also ungefähr 20 Cent pro User pro Monat, um die Services weiter anbieten zu können, mit Infrastruktur, mit Administration, mit allem dabei. Und ja, wir sollten es einfach mehr tun. Und das jetzt endlich zu einem meiner Lieblingspunkte bringt uns zurück zu den Non-General-Purpose-Computern. Wir brauchen mehr freie Hardware. Das fängt an, hat angefangen schon mit so tollen Projekten wie Milky Mist, die einen freien Videosynthesizer gebaut haben mit noch einigen proprietären Chips. Es geht halt momentan noch nicht anders. Wir haben nicht alle Chips in frei. Es gibt das tolle Projekt opencores.org. Da werden freie IP-Cores für Chips wie USB-Controller, Netzwerk-Controller, Bla-Controller gesammelt. Jetzt müssen wir die nur noch in irgendwelchen Chip-Fabs uns drucken lassen, um dann unsere tollen freien Router-Plattformen, freien Laptops, was auch immer, zusammenzuschrauben und dann freie Hardware benutzen zu können, wo vielleicht ein bisschen weniger Backdoors drin sind als in unseren iPutern und in unseren Foxconn-Sklavenblut-Powered-Pi. Es ist so. Es ist einfach so. Ich sehe hier Kopfschütteln im Publikum, aber es ist so. Jedes Mal, wenn wir, und damit ist jeder in diesem Raum gemeint und alle Menschen da draußen, einen Computer kaufen, beflecken wir unsere Hände mit Blut. So. Das ist scheiße. Das sollte so nicht sein. Und es geht auch, wir können auch Computer woanders herstellen. So. Oder unter anderen Bedingungen. Und es geht. Man muss vielleicht auf 5% oder 10% der Marge verzichten. Dann sind es nur noch 290%. Das ist sehr schade. Dann können wir uns leider nur 3 Firmen wegen leisten pro Vorstandsmitglied. Aber hey, dann ist das halt so.
Also der Talk heißt ja zur Evolution der Netze. Und da scheint Open Hardware nur so ein peripheres Thema zu sein. Aber man muss sich halt auch vor Augen halten, Hardware ist wie Software auch wahnsinnig komplex. Und letztendlich, es ist die Hardware, die auch unsere persönlichen Daten behandelt. Wir müssen der Hardware vertrauen. Und ich finde es extrem enttäuschend, dass der GNU-Vorreiter Stallman zum Beispiel sagt, dass offene Hardware bei weitem nicht so wichtig ist. Nur wenn sie programmierbar ist.
Ja.
Aber sie ist wichtig. Es gibt Backdoors in Hardware zum Beispiel.
Viele. Stellen Sie sich auch einfach mal folgendes Szenario vor. Wir haben keine freie Hardware, schön viel Trusted Platforms, das heißt proprietäre Hardware, auf der nur proprietäre Systeme laufen, die von irgendwelchen Firmen signiert sind und diese Signaturen sind zugelassen von dem Hersteller der Hardware etc. pp. Und dann aus irgendeinem Grund denkt sich irgendjemand in der Politik, hey, es wäre doch super, wenn wir unsere ISPs dazu zwingen würden, Internet nur noch an Trusted Platforms auszuliefern. So. Dann können wir es erstmal vergessen, einfach so ein Kabel zu nehmen, wo so ein bisschen DHCP rauskommt, in unseren Laptop zu stecken. Da wird dann kein Internet mehr rauskommen. Das wäre schlecht. So. Und um das nicht passieren zu lassen, brauchen wir gute Gesetzgebung, freie Software und freie Hardware. Freie Software und freie Hardware sind in diesem Szenario vielleicht nicht so essentiell wie freie Gesetzgebung, aber trotzdem nicht zu vernachlässigen. Wenn wir nur noch Hardware haben, auf der wir Windows 8 installieren können, dann bringt uns die freiste Software nichts mehr. So.
Und das ist ja dann ein reales Szenario.
Ja. Jetzt kamen die ersten Netbooks mit ARM-Prozessor raus, auf die man nur Windows 8 Derivate installieren kann, wie zum Beispiel Windows 8 oder Windows 8. Windows 8 wäre auch eine Alternative zu Windows 8. Linux leider nicht. Oder irgendein anderes Windows. Ist halt schlecht. Ja.
Ja, nicht nur freie Gesetze, freie Software und freie Hardware, auch freie Netze, freie Infrastruktur.
Hatten wir mit Freifunk schon angerissen. Mhm. Das wäre so der erste Schritt, den wir alle relativ einfach, na okay, mittlerweile 2 Minuten, also nicht mehr relativ einfach, sondern relativ einfach, selber machen können. Die Hoffnung ist, dass wir alle bessere Menschen werden. Ich weiß, darauf sollte man sich nicht verlassen, aber wir tun das jetzt einfach mal, weil wir sind Optimisten. Wir sehen vielleicht nicht so aus, aber wir sind es. Im tiefsten Herzen sind wir das alle, sonst würden wir hier nicht sitzen. Sonst würden wir alle zu Hause sitzen und weinen, weil die Welt so schlecht ist. Aber die Welt ist gar nicht so schlecht. So. Und wenn wir alle bessere Menschen werden, dann kümmern wir uns auch wieder um unsere Nachbarn. Und dann werden uns unsere Nachbarschaftsnetze wieder wichtiger, weil wir gemerkt haben, hey, es macht total Spaß für meine Freunde, die nicht in meinem Haus wohnen, Infrastruktur im Internet anzubieten. Ich sollte auch Infrastruktur für die Leute, die in meinem Haus wohnen, anbieten und so weiter. Und vielleicht dann, wenn man sich irgendwie im Haus zusammengerafft hat, im Stadtteil oder in einem kleinen Verein mal so ein paar Kabel zu legen, so ein paar Glasfasern und die selber zu beleuchten und dann über längere Strecken auch schnelles Internet zu machen. Das wäre aber natürlich erst wenig so.
Naja, der Punkt mit der Nachbarschaft, der ist schon ganz gut, weil das Problem, was ich sehe, woran die Freifunkprojekte leiden, ist, dass alle immer nur Internet wollen und sich kaum für beispielsweise lokale Dienste interessieren. Und wenn alle nur Internet wollen, dann stehen diese Netze in direkter Konkurrenz zu Telekom-Providern.
Ja, und wenn wir uns mal überlegen, wir wollen Internet und wir wollen freies Internet. Woraus ist denn so ein Internet zusammengebaut? Aus Netzen. So, wenn wir kleine freie Netze bauen, dann haben wir zumindest schon mal einen Teil der Netz aus dem Internet, ist ja ein Netz aus Netzen, frei. So, jetzt brauchen wir da nur noch irgendwelche längeren Kabel und dickeren Kabel, um diese kleinen freien Netze zu einem großen freien Netz zusammenzuschalten. Einfach, ist gut gesagt, weil so ein Transatlantikkabel, das legt man nicht mal so am Nachmittag mit so einem Gummiboot. Das ist halt schon, ja. Ja. Hier wurde gerade gesagt, das wäre gar nicht so einfach, weil wenn jeder seinen eigenen Hardwarekuchen gebacken hat, dann wäre das gar nicht so einfach. Was das für Hardware ist, ist uns egal, weil wir haben nämlich TCP/IP und BGP und Wi-Fi-Standards, die diese Chips unterstützen sollten, sonst wäre das einfach total schwachsinnig, das zu bauen.
Ja. Na, vielleicht denkt er so ein bisschen weiter, das müssen ja auch Firmen machen, die dann irgendwie in direkter Konkurrenz stehen, aber irgendwann etabliert sich schon Standard. Das Internet ist von Hackern gebaut. Ja. Und da haben sich auch Standards etabliert.
HTTP war auch nicht standardisiert am Anfang. Das hat jemand implementiert, es wurde benutzt, es hat sich herausgestellt, es ist gut. Die Sachen, die nicht gut waren, wurden nachgebessert. Und irgendwann hat sich jemand gedacht, hey, wir machen da mal einen Standard draus.
Da habe ich noch ein super Beispiel. Das Instant Messaging Protokoll Jabber XMPP war anfangs auch nicht strikt standardisiert. RFCs kamen viel später.
Hieß auch nicht XMPP, sondern Jabber. Evolution. Und dann, wir hatten noch was unglaublich Wichtiges. Genau. Privatisierung von Infrastruktur hat sich ja so in den letzten 20 Jahren als eine der dümmsten Ideen herausgestellt, die irgendjemand je hatte. Haben wir zuerst gesehen am Zugnetz in England. Haben wir dann gesehen an unserem Stromnetz. Haben wir auch gesehen am Wassernetz. Telekommunikationsinfrastruktur. Aber ist jetzt natürlich schwierig, da zurückzurudern. Wir stellen uns jetzt nur mal vor, dass wir ein irgendwie geartete große Entität, wie zum Beispiel einen riesigen Verein oder einen Nationalstaat hätten, der es schafft, die Infrastruktur entweder zurückzukaufen oder selber neue zu legen und parallel dazu Gesetzgebungen zu erlassen, die diese große gesetzliche Entität oder viele kleine Entitäten, was auch immer, davon abhalten, den Traffic, der über diese Kabel geht, zu regulieren. Das heißt, wir haben Leute, die damit kein Geld machen, weil wir ihnen Steuern geben und es ihre Verantwortung ist, der Öffentlichkeit zu nutzen, einfach Kabel in den Boden zu legen.
Ähnlich zu Straßen.
Genau, weil Internet ist ja der Datenhighway, um diese völlig schwachsinnige Analogie nochmal zu bemühen. Aber es ist öffentliche Infrastruktur und öffentliche Infrastruktur sollte von öffentlicher Hand bezahlt werden. Und dann vielleicht noch öffentliche LWL-Endpunkte dran zu hängen oder was auch immer. Aber auf jeden Fall geht das so nicht weiter. Wir brauchen das alles in Community-owned, damit dann auch niemand ausgeschlossen werden kann. Weil wenn wir dann unsere tollen Server überall frei haben und sich dann, ist natürlich auch wieder ein unwahrscheinliches Szenario, irgendein Erdbeben passiert und so ein Land wie Indien vom Internet abschneidet, weil das so ein Unterseekabel, was das einzige war, getrennt wird. Das wäre schlecht. Oder wenn irgendwelche Leute das willentlich machen, wie in Ägypten, das wäre auch schlecht. Das wollen wir alles nicht. Das muss alles aufhören. Das muss alles besser werden. Besser. Ja. Sonst noch was?
Ich glaube, damit wären wir so langsam am Ende.
Ja. Aber wir haben wahrscheinlich noch
ganz Diskussionszeit, ja?
Ganz viel Zeit. Richtig viel. Zu 20 Minuten oder so. Wir würden das jetzt einfach mal so öffnen.
Es gibt auch ein Saalmikro, wenn genau. ihr Fragen stellt
ja.
oder diskutieren möchtet.
Ja. Wir haben ja auch oben zwei Mikros. Wenn wir das alles ein bisschen dynamischer machen wollen, können wir uns auch eins teilen wahrscheinlich und dann noch eins hier vorne und so.
Ja, wenn das ganze Internet verstaatlicht ist, ist es einfacher, Kontrollen zu implementieren. Deshalb sind die Gesetze am allerwichtigsten. Also,
mal angenommen, es käme hart auf hart und die Bundesrepublik Deutschland beschlösse von heute auf morgen, hey, dieses Internet ist ziemlich doof, dann könnten die einfach in Frankfurt reingehen und sagen, so, hier, wir machen das jetzt mal so und das umbauen. Ein Nationalstaat wird niemand hindern, auf seinem eigenen Boden irgendetwas zu machen. Vielleicht wirklich sehr große Firmen, aber das Argument, ja, da müssen wir uns das einfallen lassen. Doch, ja, kommunale Ebene.
Naja, wenn wir all unseren Verkehr nicht mehr über große Provider machen, sondern über lokale Netze, dann ist ja schon ein Teil dieses Problems wirklich sehr direkt gelöst.
Ja. Ja. Wir zwingen die Leute zur Freiheit.
Ich habe zu Hause Internet, wie wahrscheinlich jeder hier, und ich habe ein ISP, mit dem ich nicht so ganz glücklich bin. Freinetz ist natürlich eine schöne Sache, aber bei mir, also wenn ich da alleine funke, ist halt auch erstmal doof.
Du wohnst in Dresden, ja?
Ja.
Da gibt es das Bürgernetz zum Beispiel.
Okay.
Und ich glaube, die heißen es auch sehr willkommen, wenn du dich engagieren willst über reinen Internetanschluss hinaus.
Gut, meine Frage war, für die jetzt normalen Leuten, für die vielleicht auch die 2 Minuten noch zu schwer sind, kennt ihr quasi sowas wie Bürger-ISPs, irgendwelche Projekte, wo man einfach gesagt hat, okay, die Telekom oder wie auch immer das in den Ländern heißt, Kabel liegen da und wir machen erstmal nur einen ISP und das Einzige, was die Leute machen müssen, ist hier so, hey, unterschreibt hier, überweist das Geld dort und wir sind so mal der erste ISP, der nichts sagt.
Das gab's in der Anfangszeit des Internets, die hießen INs, Individual Networks. Die waren ganz toll. Das waren mit die ersten ISPs, die es so gab. Die gab es auch noch relativ lange, aber die waren halt teuer, weil das kleine Provider waren. Und wenn du ein kleiner Provider bist und von der Telekom die Leitung mieten willst, ist das teuer. Und das musst du leider an deine Kunden weiterreichen. Weil leider nun die allermeisten Prozesse kostenoptimiert werden, haben die Leute alle gewechselt. Und diese INs sind die allermeisten einfach gestorben. Ist schade. Heute sowas nochmal aufzuziehen, ist natürlich schwieriger, weil man wieder bei Null anfängt, die letzte Meile aber nicht billiger geworden ist.
So. Und man steht ja immer in Konkurrenz zu den Anbietern. Deshalb wollen wir das Bewusstsein dafür schaffen, dass es halt nicht nur um diese Marktwirtschaft geht.
Ja. Ein Ansatz wäre zum Beispiel in irgendeinem Häuserblock, wo mehrere interessierte Teilnehmer wohnen, sich eine Gigabit-Leitung zu mieten oder liegen zu lassen oder was auch immer. In vielen Häusern, in Ballungszentren oder es ist zumindest eine Glasfaser oft sehr nah. Und dann kann man von da aus das Ganze halt per Richtfunkstrecken oder Freifunk verteilen. Das skaliert noch nicht so gut, aber für einen Häuserblock sollte das reichen. Und wenn man sich wirklich mal zusammenrauft und eine Genossenschaft gründet, kann man da schon so 100 Leute mit Internet versorgen. Stimmt. Ist natürlich alles Arbeit. Es ist immer alles Arbeit, was gut ist. Das ist das Problem. Wir haben alle nicht so viel Zeit, aber vielleicht finden sich Leute, die Zeit haben oder Leute, die Internet haben wollen und dazu bereit sind, Geld für zu bezahlen. Wenn wir jetzt 100 Leute haben, müsste es machbar sein, eine Person zumindest Teilzeit damit über die Runden zu bringen, eben Internet für diese 100 Leute einzurichten.
Mir fällt da sogar ein Vorzeigeprojekt ein. Das ist im Hackerspace in Leipzig, im Sublab, gründet sich gerade ein ISP, der wirklich alles offen machen will. Also sie beginnen gerade irgendwie Infrastruktur aufzubauen und achten besonders darauf, dass es gut dokumentiert ist.
Ja, sowas mehr.
Danke.
Falls irgendjemand denkt, bessere Antworten auf die Fragen aus dem Publikum zu haben als wir, ist das natürlich auch okay. Wir müssen dann nur gucken, wie wir das machen. Aber meldet euch ruhig und am besten hektischer, damit wir merken, dass ihr direkt antworten wollt und nicht selber eine Frage habt.
Es ist jetzt schon vorgekommen, dass mehrere ISPs anfangen, Link nicht nur für Geschwindigkeitstests, die Originalgeschwindigkeit bereitzustellen und alles andere wieder einzudrängen. Das heißt, ich glaube, das würde dann wahrscheinlich alle von uns wieder von den typischen Provider weg oder von den typischen ISPs wegdelegieren, hoffe ich mal.
Ja, das wäre die Hoffnung. Das ist halt das Problem, dass momentan in Deutschland die Telekom der einzige Carrier ist, der damit beauftragt ist, das Netz auszubauen. Aber alle anderen, die eben auch die letzte Meile mieten, davon profitieren. Das heißt, die Motivation für die Telekom ist entsprechend gering. Deswegen ist das Netz halt in suboptimalem Zustand. Jetzt wäre das natürlich eine Motivation, selber mehr Kabel zu legen. So.
Und mich würde einfach mal interessieren, wie viele Leute hier im Raum regelmäßig ihren Line-Reset ausführen lassen müssen, weil sie über längeren Zeitraum einfach nur in den Keller rutschen, was die Downloadrate angeht.
Also ich kann nur von uns reden und wir hatten bei einem der größeren ISPs zeitweise einfach unregelmäßige Ausfälle. So mal für einen Tag kein Internet, mal für so 2 Stunden kein Internet. Als der Techniker da war, hat es immer funktioniert, super, das war besonders gut. Und natürlich ist es dann wirklich direkt, nachdem der Techniker gegangen ist, auch wieder kaputt gegangen. Es gibt wahrscheinlich dieses magische Internetverzerrungsfeld, für die sie Generatoren bauen, die die Techniker mit sich rumtragen, die dann das fehlende Internet aus den umliegenden Internetquellen absaugen und es umlenken. Aber nur solange der Techniker da ist. Wir sollten also Techniker zu unseren Freunden machen. Stellt uns Fragen, sonst ist die Pause noch länger. Danke.
Ich habe ein kleines Problem praktisch. Ich teile meinen Internetanschluss mit meinen Nachbarn, einfach weil die brauchen kein Festnetz und das spart einfach Geld. Ich habe nur neulich mal recherchiert und habe das Gefühl, ich brauche eigentlich noch einen Vollzeitanwalt dafür, damit das alles klar geht. Also bisher ist alles gut gegangen, aber gibt es dazu irgendwelche coolen Entwicklungen? Jetzt Stichwort Störerhaftung, beziehungsweise auch im privaten Bereich, wo ich praktisch Teile meines Anschlusses vermiete. Mein Nachbar macht Quatsch, ich bin dran. Habt ihr da irgendwie eine coole...
Das ist ein Riesenproblem. Ich glaube, also die Politiker sagen immer, sie machen da bald was, so sagen sie halt.
Ja, das sehe ich auch. Also das lese ich auch, aber es passiert da nichts.
Also da gibt es halt keine technische Lösung, weil das ist ein politisches Problem. Obwohl es gibt technische Lösungen, du könntest zum Beispiel den Teil des WLANs, den du deinen Nachbarn zur Verfügung stellst, über irgendein anderes Land routen lassen, in dem die Urheberrechtsgesetzgebung entsprechend geartet ist, dass du nicht haftbar gemacht werden könntest.
Korrekt, also, aber dann müsste ich ja den Tunnel in das andere Land irgendwie noch mieten, weil
das könnte,
für Lau ist ganz lahm,
wenn ja, überhaupt.
Und
das könntest du dann deinen Nachbarn in Rechnung stellen oder deine Nachbarn noch mehr in Rechnung stellen mit der Begründung, ja, das kostet so viel, und dann haben sie vielleicht eine Motivation, ihre Abgeordneten anzurufen, um da zu quengeln. Und wenn wir das alle mit unseren Nachbarn machen, denen wir unser Internet teilen, dann quengeln vielleicht ganz viele Leute. Und wenn wir alle genug quengeln, dann passiert vielleicht was.
Guter Plan.
Oder die Piratenpartei rettet uns alle. Ja, jo.
Also was da ja passieren wird in der ganzen Geschichte, Abmahnen, Fu und so, ich denke mal, dass das irgendwann dazu kommen wird, dass man einfach die ganzen Abmahnungen kostenlos macht. Das wäre auch der sinnvolle Weg, also zu sagen, das ist kein Geschäftsmodell mehr, dass Leute Briefe verschicken. Und ich, also man merkt auch, dass das...
Wasser für die Post.
Nee, aber trotzdem, also ja, dass sozusagen die Anwälte, weil die verdienen dadurch im Moment am meisten, dass es einfach kein Geschäftsmodell mehr ist.
Fragen? Oder wollt ihr was erzählen? Ihr könnt auch Sachen erzählen, die vielleicht thematisch leicht relevant sind, aber keine Frage sind, sondern mit einem Punkt oder einem Ausrufezeichen enden, würde man sie niederschreiben. Wir haben ganz viel Zeit und wir sind hier alle total gleichberechtigt und unter uns vor der Weltöffentlichkeit. Nutzt diese Bühne. Sehr gut.
Ja, vielleicht mit Ausrufezeichen, weil ihr immer sagt, ja, Gesetzeslage so und so und alternative Provider gründen. Das Problem ist immer, bei allem, was man kommerziell anbietet, greifen eben die Kackgesetze, Vorratsdatenspeicherung, sonst was. Und möglicherweise wäre ein coolerer Weg, sich zusammenzuschließen, um ein privates Netzwerk zu machen und zu sagen, hey, privat kann auch riesengroß sein, privat kann ein virtuelles Netz sein und dann halt auch sozusagen gemeinsam die Geschäftsgrundlagen zu klären für so ein privates Netz, was auch zwangsläufig mit einer Ermächtigung in Sachen Technikkompetenz einhergeht.
Ja, aber Fukami hat gezuckt.
Und zwar eine Möglichkeit gibt es tatsächlich, und zwar Genossenschaften. Also für Hosting zum Beispiel ist das ganz, eine ganz interessante Sache, wenn man zum Beispiel Sachen hat wie Beschlagnahme von Mail, normalerweise bei Mail-Providern. Geht das nicht mehr, wenn man das mit Leuten zusammen macht, mit denen man sich das teilt und das eine Genossenschaft ist, weil das sozusagen das eigene Eigentum ist. Das funktioniert also nicht so, wie das bei den Mail-Providern ist. Und das ist auch ein Prinzip, was man aus meiner Sicht für eine ganze Menge andere Sachen machen kann, weil Genossenschaften schon so, dass gerade in dem Bereich eigentlich die Möglichkeiten, die Genossenschaften bieten, überhaupt nicht ausgereizt wird. Wir haben ja eine große Genossenschaft, die tatsächlich eine ganze Menge macht, nämlich DENIC ist ja auch eine Genossenschaft. Und man sieht halt auch, welche Möglichkeiten daraus entstehen. Also prinzipiell ist das gar nicht so blöd, tatsächlich unter dem Ansatz, man schließt sich zusammen mit Leuten und macht das nicht privat. Und macht es aber eben auch nicht als GmbH oder als AG, also nicht als Geschäft, sondern tatsächlich in Form einer Genossenschaft.
Full Ack. Mehr, da hinten. Oder war das nur... Da hat jemand gewunken. Vielleicht funktioniert das nochmal. Nee. Ich kann auch was singen. Kannst du singen, Astro?
Nee.
Ich auch nicht.
Versuche ich jetzt mal was zu sagen, obwohl ich von Datennetzen so ziemlich null Ahnung habe, aber einfach um hier mal ein bisschen Hoffnung zu posten. Wir hatten in Halle im Keller das erste private Blockheizkraftwerk für ein dezentrales Stromnetzwerk. Wir sind fast beinahe irre geworden, mit den Behörden zu kämpfen, bis sie das überhaupt verstanden haben, was das ist, was wir von denen wollen, zu klären, wer hier welchen Zähler installieren darf. Ja, aber das Ding ist jetzt im Netz. Vielleicht klappt das also auch.
Glückwunsch. Ja, da habe ich die Hoffnung, dass wenn das mehr Leute machen, dann gewöhnen sich auch die Behörden daran.
Ja. Und es wird kommen, weil es kommen muss, weil es so nicht weitergeht. Noch, ja, mehr.
mal noch eine ganz andere Sache zum IPv6. Mein nächster Kühlschrank, meine nächste Waschmaschine, mein nächstes Heizaggregat funkt alles raus im Netz, genauso wie die nächste Schaltung für mein Wohnzimmer. Lampe an, Lampe aus. Immer wieder das Gleiche. Ich glaube, das finde ich eher besorgniserregend. Verdammte Hack, ich will mein NAT behalten. Ich will nicht, dass meine interne Kommunikation komplett im Netz erreichbar ist. Also in der Hinsicht habe ich teilweise doch wieder Angst. Oder was heißt Angst? Bin ich mal gespannt, wenn das bei dem Konsumerbreite ankommt, dass das ja funktioniert und dass das ja alles ganz toll sein soll.
Du musst auch mit IPv6 nicht alle Dienste direkt erreichbar machen. Die können durchaus gefirewallt sein. Aber es muss nicht unbedingt mehr NAT geben.
Ja, NAT gut.
Ist ja eher ein Nachteil.
Das Problem ist halt nicht, dass es NAT gibt, sondern dass NAT erzwungen wird und als Sicherheitsfeature mittlerweile verwendet wird.
Also ich habe mit Sicherheit keine Lust, dass man meinen Kühlschrank von draußen erreichen kann, weil IPv6 ist. Ich habe auch garantiert keine Lust. Nur ich kann es selber einstellen. Die ganzen Leute, die das als Consumer bekommen, die werden es nicht einstellen. Das heißt, da kann wirklich überall die solche Daten im Netz auftauchen.
Die müssten vielleicht ein sicheres Passwort für ihren Kühlschrank setzen?
Als Consumer, ja.
Und wer leitet die alle an?
Gesetzgebung erlassen, dass Sane Defaults einzustellen sind. Das Sane sei dann noch zu entscheiden. Hier vorne war noch mal.
Also im allen Ernstes, jede Technik, die als Security-Feature im Einsatz ist und so nicht gedacht ist, ist im Arsch. Also es war schon immer so und es wird auch immer so bleiben. Und NAT ist nie als Security-Feature gedacht gewesen. Deswegen ist es Quatsch, darüber rumzuholen, dass es verschwindet.
Danke. Finde ich auch. Aber Zero Days für Kühlschränke werden gut. Zero Day für eine Wärmepumpe. In eurem Haus. Oh, übrigens, ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat, aber vor einem halben Jahr konnte man wohl noch unter bestimmten Bedingungen über die Leitungen, die Zähler ausgelesen haben für Smart Metering, eben auch den Rückkanal verwenden, um in das Kraftwerk zu kommen. Was man da machen konnte, weiß ich nicht genau.
Wochen runterfahren.
Ja. Die Bekannte, die den Audit gemacht hat, nachdem sie den Audit gemacht hat, hat sie sich ein Stück Land gekauft, sehr weit von einer Stadt weg und angefangen, ihr eigenes Gemüse anzupflanzen. War vielleicht nur Überarbeitung oder Stress? Man weiß es nicht.
Aber nochmal auch dazu, also weil mir fällt gerade ein, dass natürlich diese ganze auch etwas diffuse IPv6-Angst ja aus einer ganzen Menge Unverständnis kommt, weil auch IPv4 bietet, wenn man mal so im Netz rumscannt und mal ein bisschen Large Scale das macht, wahnsinnig viele Devices im Netz, wo man sagt, was haben die da eigentlich verloren? Also fallen mir zum Beispiel ein, irgendwie Heizungsaggregate, die mit QNX laufen und die sogar wie in den letzten Tagen veröffentlicht wurde, wo es Buffer Overflows für gibt. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie die Sachen, die wir jetzt gerade da haben, wirklich irgendwie, mal davon abgesehen, die Netze dann in Zukunft aussehen müssen, irgendwie besonders toll sind. Und IPv4 ist halt irgendwie überhaupt kein Vorteil, im Gegenteil. Ja. Und ich glaube, dass wir werden sicherlich eine ganz schöne Disruption erleben, wenn das erstmal so losgeht, so richtig losgeht, weil eben tatsächlich so eine Sache zum Anfang auch von vielen Leuten nicht bedacht werden.
Ja, aber du musst länger suchen.
Was?
Du musst aber länger suchen.
Das ist aber auch das ist halt ein Vorteil wiederum, genau, dass sozusagen das Netz so groß wird, dass das einmal durchzuscannen einfach nicht wirklich sinnvoll machbar ist. Das heißt, man wird also verschiedene Vor- und Nachteile dort einfach erleben. Aber ich glaube, dass die Vorteile überwiegen. Ja? Und wie gesagt, dass wir mit IPv4 irgendwie, also das Netz, was man relativ schnell eben mal durchgescannt hat, findet man halt auch genug Scheiß heute, der ja, vielleicht sogar darüber nachdenken, diese Heizungsdinger dazu benutzen, um Tor-Exit-Nodes zu machen. Also das ist ja so die andere Geschichte, dass sozusagen, wenn man mal darüber nachdenkt und das klappt alles nicht so, wie man will, dem Wesen nach so ein bisschen darüber nachzudenken, diese Technik halt ein Stück anders zu verwenden. Also so wie man die Wurst im Wasserkocher kochen kann, statt in einem normalen Kochtopf, kann man natürlich auch Heizungsaggregate tatsächlich dafür benutzen, halt Daten durchzuschieben. Ja? Also das wäre schon eigentlich gar nicht so blöd, wenn man dort ein bisschen weniger Rücksicht auf bestimmte Fragen nimmt, sage ich mal.
Also statt einem Keylogger als Payload eine abgespeckte Tor-Node. Genau. Sehr gut. wir warten einfach mal, was passiert. Ich könnte sowas nicht machen, aber vielleicht sitzt ja hier jemand im Publikum, der das auch nicht machen würde, weil das ist bestimmt unmoralisch.
Oder als Payload vielleicht mal ein paar Patches für die armen Windows-Nutzer. Trojanisiert das Netz sicher.
Ja.
Das gab es tatsächlich schon in The Wild. Würmer, die andere Würmer bekämpft haben.
Fahrstuhlmusik? Oder Ende? Ihr habt jetzt noch Zeit, dich zu melden hier. Nicht? Na dann. Dann war's das. Danke für euch.